Herzlich willkommen zu Lambert Klammerer
Jazz. 35. Folge.
Folge 35. Was macht diese Zahl mit dir?
Und du willst wissen, was die Zahl 35 mit mir macht? Die Zahl 35. Nichts.
Nichts.
Macht gar nichts mit mir. Nee. Ich bin ganz emotionslos. Ich habe auch, was Zahlen angeht, nicht so ein Farbverhältnis oder emotionales Verhältnis, anders als bei Wochentagen. Aber ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Montag blau, Dienstag grün.
Der Montag ist rot, der Dienstag ist...
Freitag rot.
Der Freitag ist gelb.
Nein, doch. Freitag ganz klar rot.
Das ist der gelbe.
Und Samstag schwarz.
Nee, das ist eher so...
Sonntag natürlich gelb wegen der Sonne, ist ja klar.
Der Samstag ist eher so sattblau und der Sonntag ist eher so... hellblau mit so einem leichten Rosastich. Bei der Zahl 35 ist die Farbe gar nicht so spektakulär, sondern eher die Flexibilität, die diese Zahl hat. Weil die 34, die ist vor allen Dingen 2×17 und sonst kannst du nicht viel machen mit der Zahl. Aber die 35, die ist so sehr flexibel. Das ist, die kann man durch 7 teilen, durch 5. Das war's auch schon, ne?
Ja.
Das macht sie aufregend.
Das ist jetzt ja auch kein Mathematik-Podcast, ne?
Nee.
Wir sind ja nicht für die Nachhilfe zuständig.
Das stimmt. Und in der Musik ist auch die 35 eher unpraktisch. Weil 3, 5, 7, das sind ja alles rote Tücher vor uns. Wir wollen ja einen Viervierteltakt. Wir wollen ja lieber alles durch 2 und gerade vorm.
Also ich spiele auf einer Session immer gern mal
All the Things
Alone Together in 7.
Natürlich.
All the Things in 7. Also ich komme immer auf die Session eigentlich und sage halt, ja, Alone Together kann ich nur in 7 spielen.
Ja, weil sonst wird es boring.
Sonst ist es einfach zu boring, ja. Und dann wird natürlich abgedrückt über 7.
Was hast du für ein Verhältnis zu krummen Taktarten?
Oh, mag ich auch nicht so, weil ich bin da einfach nicht so gut drin. Das ist ganz einfach. Also man kann da sich ja so reinüben und irgendwann hat man auch so ein Gefühl von, ich werde da so ein bisschen besser und freier drin, aber ich...
Es bleibt, einfach, es gibt Odd-Meter-Stress.
Bleibt leicht unnatürlich, nicht klar?
Bis heute Odd-Meter-Stress. Wenn das mal aufgerufen wird, ich kann nicht behaupten, dass ich da ansatzweise so souverän wäre wie in Dreier- oder Vierer-Takten.
Ja, und ich glaube, auch Leute, die wahnsinnig viel dann üben und das so behaupten, so von wegen, jetzt bin ich da eigentlich so, jetzt fühle ich das eigentlich wie so ein Viervierteltakt, so.
Ja.
Ich glaube, die lügen. Ich glaube, ihr Impros da draußen, die das halt irgendwie mal ein halbes Jahr jetzt geübt habt, ich glaube, ihr lügt trotzdem.
Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das klingt auch nicht.
Nee. Ich vergesse heute so ein bisschen Namen. Ich bin leicht erkältet immer noch. Deswegen seht es mir nach, weil ich nicht ganz so schnell bin. Es ist mir auch vorhin so gegangen. Ich war beim Edeka und habe Ricardo Villalobos gesehen.
Wirklich? Weißt du, wie der aussieht überhaupt?
Na klar, weiß ich, wie der aussieht. Aber den Namen konnte ich dann nicht mehr erinnern. Und ich war in Begleitung. Ich wollte damit angeben, dass hier so eine Techno-Prominenz irgendwie bei uns durch den Edeka streift. Und dann fiel mir aber der Name nicht ein, musste ich erstmal nachgucken.
Und dann wolltest du ihn ansprechen, hast gesagt, Francesco, Fernando. und dann, you know me, I'm the Lambert.
Nee, der kann sogar,
ich liebe ja einfach Promis,
die beobachten in Berlin. Das ist ja einfach toll. Bei euch in Hamburg, da gibt es ja immer nur Tim Melzer, der dann mit seinem Lastenfahrrad an der Alster lang fährt. So. Aber sehr viel mehr Promis habt ihr ja gar nicht.
Ne, Udo Lindenberg. Ja,
Udo.
Otto.
Ja, Otto? Hast du schon mal Otto getroffen?
Nee, es gab aber mal so eine Zeit, da waren in der U3, also ein bisschen in der Nähe alter Wirkstätten von dir, da gab es in der U3 so Haltestellenansagen von Hamburger Prominenten.
Stimmt, ja.
Kann sich daran erinnern.
Ja.
Und
so, irgendwann auch von Kindern, das war ganz furchtbar.
Ja, das war so, wirklich schrecklich.
So Kinder angesagt haben, was jetzt als nächstes, das war schrecklich, ja. Dabei lieben wir Kinder.
Aber es war dann nächste Station, I love to see.
Nächste Station, Ebner Verbaum, oh ja.
Aber das ist wirklich Hamburg in der Nutshell. Es ist alles so ein bisschen öde, aber man kultet sich wahnsinnig ab.
Man kultet sich wahnsinnig ab.
Kultig.
Ja, nach wie vor ist es ja so, wenn du in Hamburg in den H&M gehst, dann läuft da komplett ironiefrei die Bambule.
Richtig, rauf und runter. Ich liebe das immer, wenn so Leute nach Hamburg ziehen und dann kriegen sie das Hamburg-Gefühl und dann laufen sie immer in diesen derbe Hamburg-Jacken rum, haben eine Dauerkarte für den FC St. Pauli natürlich, Südkurve bei den Ultras wegen der Stimmung.
Wir gehen ja jetzt zu Leipzig, ne? Red Bull.
Wir sind Leipzig-Fans. Wir können es jetzt sagen.
Ja.
Wir haben uns jetzt entschieden.
Ja, weil Leute, die RB Leipzig scheiße finden, die finden es eigentlich nur schlimm, dass die Ossis jetzt auf einmal ganz viel Geld haben. Und es ist eigentlich so eine Art Ossi-Bashing. Und deswegen solidarisieren wir uns.
Mit dem RB Leipzig.
Mit dem RB Leipzig. Ich finde Fußball wahnsinnig langweilig, aber ich gucke mir das trotzdem gerne mal an. Also jetzt, wo ich Fan bin.
Ja, ich habe jetzt zwischendurch, wurde von meinem Kollegen angesteckt, im Punkto Sportwetten.
Ja, also machst du?
Typico Sportwetten. Ja, ich bin jetzt wieder raus. Aber es gab so ein Wochenende, wo ich sehr intensiv Sportwetten auf Tour betrieben habe. Mit meinem Kollegen zusammen.
Hast du verloren dann?
Nö, eher konstant. Ich muss sagen, also meine Wetteinsätze sind im einstelligen Bereich. Ah, da geht es eher um den Thrill. So wie Rubbellose kaufen. Also ich bin natürlich latent glücksspielgefährdet, aber ich hoffe, ich habe es im Griff. Das sagen aber suchtgefährdete Menschen immer, ne? Also falls ich dich demnächst um Geld anpumpen sollte,
ich hab's im Geld.
Dann kann es sein, dass ich viel Geld in Sportwetten verloren habe.
Ja, aber du hast es im Griff.
Ja, gut. Stichwort Kombi-Wette.
Ja. Das ist ja das Gute, wenn du sagst, du hast es im Griff, dann gebe ich dir das Geld natürlich auch gerne. Klar.
Hey, ich,
dann weiß ich ja, dass ich es zurückbekomme.
Also ich könnte den Vorschuss für deine neue Platte verdoppeln. Was hältst du davon? Das ist für uns beide ein gutes Geschäft.
Ja.
Naja, mal gucken, wie das so weitergeht. Also wie kamen wir jetzt auf RB Leipzig?
Keine Ahnung, musste mal gesagt werden, was das für ein geiler Club ist.
Ach so, wegen Hamburg kultig, genau.
Genau, Sammy Deluxe hat sich beim, wir teilen uns den Mastering Engineer, und er hat sich bei ihm gemeldet und wollte das von Lambert samplen.
Ja.
Und er hatte mich angerufen, also nicht Sammy, sondern der Mastering Engineer. Und gefragt, ob der sich mal melden kann. Hat er bisher noch nicht, aber er ist dazu eingeladen. Ich sage natürlich, ja, was ich dafür natürlich brauche, ist Folgendes.
Ja.
Diese alte Almsbusch-Tape.
Ja, das Michele hat.
Ja, genau. Der mich zwischenzeitlich auch angerufen hat und meinte, er hätte im Internet nachgeforscht. Er würde es mir jetzt auch langsam gerne wieder zukommen lassen, aber es ist halt einfach nicht auffindbar.
Hm.
Ich habe noch mitbekommen, dass es für horrende Preise angeboten wurde. Aber ich habe Sammy Deluxe ausrichten lassen, dass er natürlich alles von mir samplen darf, solange ich halt dieses Almsbusch-Mixtape bekomme. Daraufhin habe ich keine Antwort bekommen. Hm. Aber mal gucken, vielleicht wird es ja
hoffe,
noch was.
Ich hoffe, du kriegst ein Mixtape und ich mein Vibraphon.
Da dachte ich nur, ich verstehe ja wirklich dieses Internet-Business überhaupt nicht mit diesen Algorithmen, weil der hat sich auf so ein Foto gemeldet, was ich gepostet hatte, also beziehungsweise der Engineer hatte das gepostet, dann war ich dann so als Teilhaber dieses Posts irgendwie mit angegeben, und das ist einfach nur, wie man mich von hinten sieht in so einem Studio, wie ich dann halt das Album auf Atmos höre gerade, und weißt du, das ist dann so komplett durch die Decke gegangen. So, man gibt sich sonst was für Mühe mit irgendwie geilen Inhalten und immer schön nah dran und irgendwie alles muss gut aussehen und so. Und es war eigentlich ziemlich random so, aber halt ein Studio, was irgendwie vielleicht so ganz okay aussah, keiner hat auf jeden Fall wahnsinnig durchgestartet. Und daraufhin hat sich Sammy Deluxe dann gemeldet, so, der es dann irgendwie auch mitbekommen hat und so. Aber ich denke manchmal so, ey, das ist doch einfach reine Willkür, was die da mit uns veranstalten. So, wie soll man denn so Promo machen für seine Inhalte, wenn am Ende ein Hinterkopf mehr Klicks bringt als liebevoll erstellte Inhalte? So, das ist doch echt eine Frechheit.
Ich bin da sehr unkenntlich, was diese Algorithmen angeht.
Ja, ändert sich ja auch alle 2 Wochen oder was. Mir wird jetzt zum Beispiel immer, es wurde mir nie angezeigt, ich bin ja Schachliebhaber,
ja.
Schachspielliebhaber, und jetzt auf Instagram wird mir andauernd Schachcontent angezeigt. So. Also ich spiele seit Ewigkeiten schon Schach im Internet so,
ja.
Und gab nie diese Cross-Reference auf meinem Feed, und jetzt so seit ein paar Wochen ist so, zack, ist der ganze Schach-Content da.
Aber ja. Gibt es das? Gibt es so eine Parallelwelt, so eine Schach-Instagram-Welt auch? Wahrscheinlich, oder?
Ja klar, da gibt es ganz viel.
Ja?
Kann ich dir mal was zeigen.
Ja. Schach-Content. Okay.
Ja, aber auch für alle Bedürfnisse so.
Für alle Schachbedürfnisse.
Ja, für alle Schachbedürfnisse.
Okay. Rochade.
Da können wir mal über den Nerd-Begriff reden, oder? Wenn es jetzt hier um Schach geht.
Ja, was ist denn ein Nerd?
Ich mag diesen Begriff ja eigentlich überhaupt nicht. Weil ich finde, der dient eigentlich dazu, sich über Menschen zu stellen, die einem zuhören, und so die eigene Klugheitsbehauptung so zu unterstreichen. Irgendwie unterstreicht es die Lüge. Uns wäre so ganz egal, was andere denken, da wir uns mit unseren vermeintlich so speziellen Kram die ganze Zeit auseinandersetzen.
Ja.
Aber ich finde, man beleidigt eigentlich sein Publikum, indem man behauptet, man selber hätte geheimes Fachwissen, welches für das Publikum intellektuell nicht zu fassen wäre, und sich selber vorzumachen, dass man wahnsinnig speziell und klug ist, nur weil man sich so gut mit alten Schlagzeugen oder Modelleisenbahn oder Schacheröffnungen auskennt oder so. Das ist auch irgendwie eine Beleidigung, weil das sind ja eigentlich banale Dinge, die eigentlich immer vermittelbar sind. Das sind vermittelbare Themen, so. Und einfach zu behaupten, so, ich kenne mich so wahnsinnig gut aus mit Schlagzeugsticks, und da braucht man irgendwie so ein geheimes Fachwissen, was nur ich habe, so. Das ist eigentlich Bullshit, weil das ist ja keine Raketenwissenschaft.
Nein, nein. Du
kannst es ja vermitteln.
Das wertet das auch immer auf, ne, wenn man das versteht. Also der Nerd, das ist ja ursprünglich eigentlich ein Computerfreak, oder? Da kommt das doch her. Ja. Also so früher waren Nerds so die Leute, die sehr viel am Computer hingen.
Ja, ja.
Dann wurden Nerds cool, glaube ich, mit, wie heißt das, The Big Bang Theory.
Ja.
Dann waren Nerds plötzlich im Mainstream, und jetzt ist ein Nerd jeder, der so ein Fachwissen hat, sich so tief reingräbt in irgendwas, abnerdet.
Ja.
Wenn wir abnerden über die alterierte Skala zum Beispiel, dann sind wir Nerds.
Ja, aber, und letztlich ist auch die alterierte Skala, genau das ist das, was man, sagen das ja immer so von wegen, als wäre das sowas Krasses.
Ja.
So, für die Leute, die nichts von Jazz verstehen, die uns ja auch gerne zuhören, was wir ja total super finden, so. Aber lasst euch gesagt, das ist eine Lüge. Es ist eigentlich ganz einfach. Das ist eigentlich ganz einfach. So, das ist halt die.
Erst alteriert und dann hoch.
Erst alteriert und dann hoch.
Und, und fertig ist das Solo.
Genau, das ist eigentlich die Melode-Schmoll-Skala auf der letzten Stufe. Ne? Also wenn man Melode-Schmoll spielen kann, dann kann man auch alteriert. So, genau. So schwer ist es gar nicht. So, und es ist alles immer so vermittelbar. Also es steht da einfach nur die Behauptung im Raum, so was ich jetzt sage, ist echt so krass. Da muss man echt so voll viele studiert haben und sich reingenördet haben und so. Und letztlich beleidigt das dein Publikum, weil das stimmt nicht. Also auch die alterierte Skala ist vermittelbar.
Ja, ich kenne das auch so, das gibt es so bei elektronischer Musik. Wenn es heißt, das ist ein totaler Nerd, der baut seinen Synthesizer selber. Klingt aber jetzt auch nicht besser als das Diva-Plugin vielleicht. Oder einen Arturia.
Ja, ich habe das Gefühl, Musiker und Künstler lenken gern mit solchen Themen ab.
Absolut.
Um zum Beispiel zu verschleiern, dass ihre Grundlagen vielleicht doch, dass es da nicht so ganz weit
her ist.
Das anders ist, gesagt.
Ja.
Bevor ich die alterierte Skala in allen Tonarten lerne, kaufe ich mir doch lieber 20 Ausgaben der Gitarre und Bass.
Ja, und kauf mir einen ganz, ganz ausgefallenen alten sowjetischen Synthesizer.
Ja, oder sowas, genau.
Ja, genau. Auch bei Gitarristen gerne.
Ja.
Genau.
Hattest du nicht irgendwie ein Zitat von einem Freund von dir, was ich sehr gut fand? Ich kann mich jetzt gerade nicht drauf besinnen. Wie war das?
Je obskurer der Musikgeschmack ist, umso weniger haben die Leute geübt.
Das passt nicht ganz ins Thema, aber so ein bisschen
doch,
schon.
Ja, aber doch. Man kann zwar nicht ordentlich Gitarre spielen, also krebst sich da einen ab, aber kennt sich ultra gut aus im New York Hardcore der 80er Jahre. Und mit den 7 Inches und sowas.
Ja.
Und dann hat man so obskure Effektgeräte. Und sagt dann, ich mache eher so Sounds.
Oder Gitarre selber bauen oder sowas. Und es gab ja schon zu unserer Schulzeiten, gab's vor allem unter Schlagzeugern fand sich das irgendwie wieder, dieses Phänomen von Leuten, die wahnsinnig viel immer über Equipment geredet haben.
Ja.
Und irgendwie die ganzen, da gibt's ja auch so Magazine, die dann immer durch die Gegend mitgeschleppt wurden. Und wenn man mal bei denen zu Hause war, war so riesengroße Tonberge von Schlagzeugmagazinen und Equipmentmagazinen und so. Also es ist auch nichts Neues. Es gibt es jetzt nicht erst seit dem Internet, so, sondern das ist in der Musikszene quasi schon lange verbreitet, so sich darauf konzentrieren zu wollen, so für das quasi das geheime Hintergrundwissen, was einem dann ja so ein bisschen so, ich glaube, das Profil schärfen soll, oder?
Ich bin jetzt auch nicht frei vom sogenannten GAS-Syndrom oder dem Gear Acquisition Syndrome. Eine Störung unter Musikern, sich immer mehr Equipment kaufen zu müssen.
Ja, das bin ich auch nicht frei von. Ich habe auch tolles Zeug bei mir hier rumstehen, aber ich würde es halt nie erwähnen, weil man bringt damit ja zum Ausdruck, da wäre das Geheimnis.
Ja.
So, wenn Leute mich fragen, Leute, ich kriege jeden Tag, und das ist jetzt nicht gelogen, jeden Tag fragen, wie nimmst du deine Musik auf? So.
Ja.
Und ich denke so, ja, das kann ich auch erzählen, das ist jetzt auch nicht kein Hexenwissen so. Aber was mich daran stört, ist so, wenn ich das jetzt preisgebe, dann denken die Leute so, deswegen, der hat halt dann den und den Vorverstärker und den Kompressor da. Und deswegen sage ich immer nur so 3 Mikrofone vors Klavier und wo ich sie ungefähr hin tue und dann nicht, was dann irgendwie noch in der Kette ist oder so. Ich denke so, weil dann denken die Leute,
kann ich das auch, ja.
Ja, wenn man so viel Geld ausgeben muss, was ja Bullshit ist. Ich hatte, das erinnert mich an eine Geschichte, die ich mal, das droppe ich jetzt einfach mal. Das ist so ein bisschen eigentlich Geheimwissen, aber egal, ich glaube, er wird es mir nachsehen. Und zwar hat mein erstes Album gemischt und gemastert der sehr bekannte Pianist Nils Frahm, und ich hatte überhaupt kein Equipment.
Ja.
Und der war ja so totaler Equipment-Nerd so, und ich hatte halt gar nichts außer irgendwie 2 Mikros so und ein Klavier zu Hause. Und gefragt, ja, wie soll ich das denn jetzt machen, so, wenn ich jetzt Klavier aufnehmen will, was würdest du mir denn vorschlagen, du kennst dich doch aus, so.
Ja.
Und hat auch dann so angefangen, so, weil er ja wirklich auch total dran glaubt, und wie gesagt, ich will ihm jetzt nicht über ihn lästern, ich liebe seine Musik und so, aber er hat halt wirklich so gesagt, so, ja, eigentlich musst du so 20.000 Euro investieren in sämtliche Vorverstärker und Kompressoren, damit dann ordentliches Signal rauskommt, so. Und da bin ich etwas demotiviert nach Hause gegangen, dachte so, scheiße, es wird wohl nichts mit meiner Karriere als Pianist, so, kann ich wohl einpacken, aber hab dann einfach mal die Mikros aufgebaut und die direkt in die RME geschickt und geguckt, wie es klingt und ob man vielleicht auch mit Plugins da irgendwie dran rummachen kann, hab's aufgenommen so.
Ja.
Und dann ging es immer so weiter. Irgendwann war das erste Album so fertig.
Mhm.
So. Und hab's ihm dann geschickt und meinte so, ey, Nils, vielen Dank, ich habe alles so gemacht, wie du gesagt hast. Mhm. Das waren total super Tipps. Würdest du es jetzt mischen und mastern? Er meinte so, ja, super, klingt genau so, habe ich es mir vorgestellt.
Gut. Ja.
Das hebelt natürlich jetzt so ein bisschen diese mehr von, man braucht eigentlich, so, was ich jetzt auch nicht unterstreichen würde. Ne? Mittlerweile irgendwie habe ich auch irgendwie tolle Kompressoren und sowas und benutze das auch und freue mich vor allem, weil du dann halt nicht so viel am Rechner beschäftigt bist, die Signale dann irgendwie noch gerade zu bügeln oder so. Sondern du hast einfach gleich ein super Signal, und so, das ist ja vielleicht auch das, was er meinte. So.
Ja.
Der Prozess wird wirklich leichter, je besser das Equipment
absolut
ist.
So,
das stimmt schon. Aber es ist nicht der Ursprung für gute Musik.
Nein. So. Und genau das sollte Equipment sein. Equipment sollte immer ein Erfüllungsgehilfe sein für deine künstlerische Vision, jetzt mal hochgestochen gesagt.
Ja.
Und es ist ja natürlich auch, wenn man sich ein neues Gerät kauft, das inspiriert einen irgendwie. Keine Ahnung. Hier, ich habe mir so dieses billige Arturia Microfreak.
Ja.
Das ist halt so ein Spielzeug. Aber ich habe damit irgendwie dann mit Rumgedrücke oder sowas, habe ich mir bestimmt schon Sachen mit dem Ding ausgedacht. Auf der MIDI-Tastatur mit einem Plugin hätte ich die jetzt nicht gemacht. Oder zum Beispiel hier so der, da hinten steht ja hier dieser Moog Sub 37 mit diesen schönen großen Knöpfen. Der gibt einem ja irgendwas, ne?
Ja, eine Haptik.
Ja, genau. Und dann macht so ein Feedback, so ein haptisches. Weißt du, du drehst dann irgendwas, dann passiert was. Das ist anders, als mit der Maus irgendwo rumzumachen. Oder ein tolles Mikro, wo man denkt, ach, das stelle ich jetzt einfach nur auf, das klingt immer gut. Genau, aber es gibt ja den Punkt, wo es zur Krücke wird und man das Gefühl hat, ah, ich brauche immer mehr Zeug und noch was. Und irgendwo ist die perfekte Gitarre, der perfekte Bass. Eine Kollegin sagte mir neulich, weißt du, ein Bass ist auch ein Bass. Jetzt mehr als 500 Euro für einen Bass ausgeben, muss man eigentlich auch nicht. Ist irgendwie ehrlich. Über einen Kontrabass würde ich das nicht sagen, aber über so einen E-Bass, ja, 100 Euro Schrott, 500 Euro gut, dann nochmal 10% drauf bei 1000 Euro und dann wird es jetzt auch nur noch 5% bei 2000 Euro und dann wird es immer weniger.
Aber Gitarren gibt es dann schon, oder das ist ja schon ein Unterschied.
Ja, findest du, also ja.
Jetzt so Akustikgitarren, so eine olle Akustikgitarre, er hat ein Kumpel von mir gerade verkauft, aus den 60ern oder so,
ja,
von Gibson oder sowas. Und dann hast du die, ich hatte die einmal in der Hand und so, dachte so, ja gut, alles klingt halt alles gleich toll und du denkst, du bist Neil Young und so.
Akustische Instrumente, nochmal ein Unterschied, ja, würde ich auch sagen. Also auch gerade Holzinstrumente. Also ich habe hier einen Kontrabass, der ist teuer und einen Kontrabass, der ist günstig. Und da liegen Welten zwischen. Da liegen wirklich klanglich Welten zwischen. Aber jetzt so bei einem Keyboard, also ich habe immer das Gefühl, wenn ich so produziere und ich benutze Arturia-Plugins, oder das gute Guitar-Rig von Native Instruments, dann darf man das eigentlich gar nicht sagen.
Nee, das darfst du nicht sagen.
Das darfst du nicht sagen, wenn du es Leuten sagst, sind die schon beleidigt und sagen, ja, höre ich gleich. Da höre ich doch gleich, dass das kein echter Verstärker ist.
Genau, ich finde tatsächlich, also mir bringt es halt einfach keinen Spaß. Mir bringt halt Plug-in-Keyboards, es bringt mir einfach keinen Spaß, damit zu arbeiten.
Macht mir genauso viel Spaß und bringt einfach andere Ergebnisse. Ich habe aber auch lange Zeit gedacht, ich glaube, als wir die zweite Eisenbahnplatte aufgenommen haben, da habe ich immer so innerlich gedacht, oh nein, das darf jetzt kein Plugin sein, wir müssen jetzt den echten Juno 60 aufbauen. Hab das auch alles gemacht. Mittlerweile bin ich da pragmatischer.
Nö, dass ich gutes Juno-Plugin
habe. Ja, ich bin da so ein bisschen...
Klar, kann man benutzen und so. Das funktioniert auch ähnlich und so. Also ich glaube auch, also das ist Bullshit, dass man das am Ende auch hören würde oder so. Wenn man sich auch mit ordentlich befasst, so, dann kannst du da was Ordentliches rausholen, ist ja klar. Diese Haptik von richtigen Instrumenten finde ich einfach schöner. So. Das mag ich in meinem Man hockt sowieso die ganze Zeit vorm Rechner.
Ja.
So, wenn man dann aber Instrumenten auch nochmal so ein extra Programm hat, um das auch nochmal zu bedienen. Ich denke so, das ist ja so der Bereich, wo man mal wegkommt vom Rechner, so, da freue ich mich dann immer einfach halt richtige Instrumente zu bedienen, die halt irgendwie im Raum stehen und nicht irgendwie nur auf so einer Oberfläche.
Absolut. Ja. Das hat mich bei Zeiten demotiviert, als ich so anfing, mich für Produktion zu interessieren, also ein bisschen so wie du mit deinem 20.000 Euro Equipment, als ich so anfing, mich für Techno-Produktion oder Produktion von elektronischer Musik zu interessieren, habe ich tatsächlich am Anfang gedacht, scheiße, da kann ich ja nie einen ordentlichen Klang erzeugen, weil ich diese ganzen Geräte nicht besitze. Und dann kann ich mich noch genau erinnern, dann habe ich ein Interview gelesen mit dem deutschen Technoproduzenten Recondite, heißt der.
Ja.
Und der sagte im Interview, ich benutze nur Ableton und Ableton Stock Plugins. Den Operator Synthesizer im Ableton und den Analog Synthesizer im Ableton, das Drum Rack.
Ich glaube, Skrillex hat das damals auch gesagt. Der geht immer ins Hotelzimmer, um zu produzieren, weil er braucht sowieso nur seinen Rechner.
Ja. Ich glaube, das ändert sich auch so ein bisschen in so einer jüngeren Generation. So die Generation, die so mit dem iPhone produzieren gelernt hat und mit GarageBand, die scheißt sich dann nichts. Aber ich sag mal, so ein bisschen ältere Leute oder auch so die Produzenten, die so eine Generation über mir waren, mit denen ich so Aufnahmen und Produktionen kennengelernt habe, da ging es immer wahnsinnig darum, ein großes, teures Studio zu haben und hochwertige Instrumente und so.
Ja.
Und es ist schön, sowas zu haben, aber man braucht das nicht.
Also nein, man braucht es nicht. Es ist halt es ist nice to have, so, aber es ist, was heißt, das braucht man nicht. Es ist nur, es ist keine Grundlage dafür, um sich schöne Dinge auszudenken. So, nee. Das ist halt ein Muskel, der ganz anders trainiert wird, so, und komplett losgelöst ist von jeglichen Equipment-Fragen eigentlich.
Ja, und es kann auch eine Ausrede sein, nicht ordentlich spielen zu lernen.
Ja.
wenn man ein gewisses Level hat an instrumentaler Fähigkeit, dann kann das vielleicht auch eine schöne Herausforderung sein, jetzt auf einem mittelmäßigen Upright ein schönes Konzert zu spielen. Das muss ja nicht immer der Fazioli sein.
Nein, auf gar keinen Fall. Also ich erinnere mich an dieses Konzert, was wir in Wuppertal gespielt haben, mit so einem total durchschnittlichen
Im Loch. Klavier. Schöne Grüße.
Im Loch. Und dann habe ich da so, genau, irgendwie hatte ich dann einen Filz gefunden, der da ganz gut klang und auch mit uns zusammen irgendwie gut klang. Und dann war das halt ein total spezieller Sound so an dem Abend. Also ich habe das total gefeiert. So. Ich fand das total super. Und genau, es muss nicht der Fazioli sein. So.
Nee.
Den habe ich sowieso irgendwie nie. Ich hätte gern eigentlich mal einen Fazioli. Ja. Also an liebe Veranstalter, warum ist es eigentlich nie ein Fazioli?
Es gibt auch, glaube ich, nur ein paar tausend Faziolis überhaupt. Ne? Die bauen irgendwie auch nur 4 im Jahr oder so. Ne? Das ist relativ rar.
Ist es so?
Ich glaube, ja.
Und die sind dann immer bei Brandy Carlisle.
Oder? Ja, genau.
Bei diesen Veranstaltungen. Ne?
Absolut.
Ich habe so gerade...
Just the way you look tonight.
Ja, weil du so schön aussiehst.
Danke.
Ja, ich habe gerade hier in der Kamera gesehen und meinte, du bist wirklich, du siehst, you are glowing.
Ja, das ist der Glow. Ja, das liegt an meiner guten Tagescreme. Mit Lichtschutzfaktor, ganz wichtig. Weil Hauptgrund für Hautalterung Nummer 1, Licht, UV-Strahlen. Und deswegen sehen Musiker immer so jung aus, weil die immer in dunklen Kellerlöchern hocken und in Proberäumen und nie an der Sonne sind.
Ist es so?
Ja, natürlich. Guck dir mal deine Kollegen an und dann guck dir mal Gleichaltrige an, die andere Berufe haben. Die sind alle total verkokelt.
Also, weil wir keine Sonne an uns ranlassen,
bleiben wir jung.
Im Proberaum sind, bleiben wir jung.
Ja.
Ich dachte, es liegt daran, dass ich auf dem Rücken schlafe, wie Tom Cruise. Ja.
Schläfst du wirklich auf dem Rücken?
Ja, also ich schnarche dann immer.
Ja, größte Schnarchgefahr auf dem Rücken.
Ja. Es ist für die Haut offensichtlich wahnsinnig gut. Und meine Haut ist ja einwandfrei. Genau. Ich brauche noch nicht mal diese blöde Tagescreme. Ich look auch so good tonight. Ja.
Also das heißt, wer immer da mit dir das Bett da in, diese Person muss sich entscheiden, entweder Nachtruhe oder einen bildhübschen Ehemann.
Ja, klar. Die Qual der Wahl.
Ja, das ist die Entscheidung, die man treffen muss. Just the way you look schon halt sehr gut. Kennst du diese Platte von Brian Ferry?
Ja, wo er auch so Standard singt.
Ja, ne? Und da singt er auch dieses Stück. Ist eine wahnsinnig schmalzige, kitschige Version, aber es hat irgendwie was. Brian Ferry, die Platte heißt... Diese Swing-Platte, kennst du die? Die ist eigentlich ganz gut.
Die ist ganz gut, aber ich habe vergessen, wie sie heißt. Aber die ist gut. Stimmt.
Brian Ferry.
Oh.
Und jetzt zurück nach F.
Dann kommt so ein Turnaround am Schluss.
Da kommt diese super, super Topline.
Das ist ja eigentlich der Hit, ne?
Ja, das ist die Hook.
Gibt auch eine tolle Version von Brett Mildau natürlich, Bob Moldau.
Ja.
Auf der Art of the Trio 2. Bitte anhören. Das ist ja wirklich aus den Nullerjahren mein Lieblingstrio. Das kann man sich immer wieder reinziehen mit dieser Imperfektion von Jorge Rossi. Also ich will auch nicht mal sagen Imperfektion. Der spielt einfach mega krass, aber er spielt ja viel schludriger. Ja. Oder nicht so...
Loose. Spielt er loose.
Ja, genau. Wie soll man sagen? Loose. Als dann später Jeff Ballard, wo er ja wirklich alles ganz klar und ganz genau ist. Und ich mag das mit Jorge Rossi irgendwie viel lieber, weil da ist dieser Mut zum sich verlieren irgendwie viel größer, den er, glaube ich, mit so ein bisschen vorantreibt. Oder ich weiß auch nicht, ob es Absicht war oder dass es einfach seine Art ist. So, dass hat man das Gefühl, manchmal sind die halt einfach durch ihn irgendwie sonst wo gelandet und so.
Mhm.
Und kommen immer wieder zurück in die Form, weil es einfach Profis sind, ist ja klar.
Ja.
Aber ich mag dieses Trio wirklich wahnsinnig gerne. Ich glaube, es sind so die ersten 5 Art of the Trio oder ich glaube alle Art of the Trio Alben. Später hat er es, glaube ich, dann irgendwie anders genannt. Wahrscheinlich war Jorge nicht mehr mit dabei, weil die haben ihn einfach rausgeschmissen.
Jorge! Ja?
Weißt du, was da passiert ist?
Ich weiß es nicht. Nee, der Jazz Gossip. Schreibt uns bitte.
Nee, ich glaube, die haben ihn nicht rausgeschmissen. Er ist ja auch Pianist und Vibraphonist.
Ja.
Und ich glaube, der wollte eher so in die Richtung. Also das war auch so geil.
Also so
der
wie ich.
Der war echt in den Nullerjahren der angesagteste Schlagzeuger. Hat ja wirklich überall gespielt. Und dann hat er so, ach nee, jetzt würde ich eigentlich gerne lieber Vibraphon spielen.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, mich im Alter nochmal aufs Vibraphon zurückzuziehen.
Ja, dafür bräuchtest du natürlich erstmal eins.
Ja, ich hoffe immer noch drauf. Die Platte heißt As Time Goes By. Wie der Jazz-Standard bekannt aus dem Film Casablanca.
Ach so, von Brian Ferry jetzt meinst du?
Ja, das ist ja auch das Schöne am Jazz, da braucht man relativ wenig Equipment, ne? Da kauft man sich wenig Gear. Vielleicht mal ein neues Mundstück oder so. Eine neue Bassseite. Aber Jazzer relativ frei vom GAS, vom Gear Acquisition Syndrome.
Das Geilste ist ja, jetzt auf der November-Tour haben wir so mehrere Shows, wo halt wirklich einfach die komplette Backline steht und wir kommen da einfach an und haben nichts dabei.
Ja, das ist doch praktisch.
So in London und in, ich glaube in Athen auch. Und das ist halt einfach geil.
Ja, so wird gereist im Jazz.
Du spielst auch mit in Athen, ne? Genau. Ist einfach alles da. Ist doch super.
Ja.
Musst nichts aufbauen, musst nichts abbauen.
Naja.
Ich glaube, Luca muss seine Becken mitbringen.
Als Kontrabassist hat man immer so ein bisschen Angst vor einem schlechten Instrument.
Ich denke mal, das ist einfach nur fair. Ich habe die ganze Zeit irgendwelche Rotzmöhren, die ich irgendwie spielen
muss. Ja, das stimmt.
So ist doch auch mal fair, wenn du irgendwie jetzt nicht dein eigenes Instrument mal...
Das ist völlig okay.
Da weißt du mal, wie es ist. Und da sind wir wieder bei diesem Gespräch von eben.
Ja.
Es kommt nicht drauf an. Du wirst ja wohl richtig geil abzocken können auf so einem Sperrholzbass.
Ja.
Wird ja für dich jetzt kein Problem sein, weil du einfach ein krasser Typ bist, oder nicht? Oder hast du Angst dann auf einmal?
Nee, habe ich nicht.
Nicht der geile Sound rauskommt.
Es hat sich auch bei mir was geschiftet von diesem Nerd-Ding, dass ich auch so dachte, ich muss hier analoge Synthesizer und so ein alter Schrottbass und so, der aber total krass klingt. Ich gehe jetzt langsam in Richtung in meine Globetrotter North Face praktische Phase. Für so einen kleinen Gig, wo ich nur so den E-Bass auf dem Rücken habe, dann wird dann einfach nur der Sans-Amp Vorverstärker und das HX Stomp, so ein Multi-Effekt-Gerät, wird einfach vorne mit reingeschmissen, Kabel ran.
Ja. Dann brauchst du auch keinen Amp oder was? Oder?
Ja, ist vielleicht einer, mit Amp ist immer schöner, aber zur Not nicht. Ich komme in die praktische Phase. Ich finde auch so einen Multifunktions-E-Piano-Synthesizer, sowas wie von der Firma Nord oder sowas, das ist doch verpraktisch. Ist doch einfach praktisch.
Ja, aber sieht scheiße aus, ey.
Das ist doch einfach praktisch.
Da sind alle Sounds drin. Diese roten Keyboards immer auf den Bühnen, es ist einfach eine ästhetische Katastrophe,
also, muss man wirklich sagen.
Und das von den Schweden.
Du bist eben doch noch nicht in der Globetrotter-Phase. Ich brauch's ja praktisch. Globetrotter, Windbreaker-Jacke, Barfußschuhe, Cargohosen. Nur das halt nicht an meinem Körper, sondern im Equipment. Praktisch muss es sein.
Naja, aber bei Pianisten ist es ja nun wirklich so, vor allem klavierbasierte Musik.
Ja.
Kommt nicht ohne ein akustisches Instrument aus.
Richtig.
Da kann ich ja auch nicht auf ein noch so gutes Nord umsteigen.
Nein.
Das geht halt einfach nicht. Das ist halt einfach nicht möglich. Ich weiß, dass es da Tontechniker da draußen gibt, die anderer Meinung sind, weil sie dann weniger Schwierigkeiten haben, dieses Ding abzunehmen. So, aber trotzdem ist es natürlich...
Das ist was anderes.
Geht voll auf die Musik.
In deinem Genre, wo das Klavier quasi das Leadinstrument ist und auch im Jazz allgemein, E-Piano geht eigentlich nicht. Vielleicht für eine Mucke, wenn du so irgendwo... im Kaufhaus zur Weihnachtsfeier Christmas Jazz spielst, aber bei einem
das mache ich ja nicht.
Nee, genau, aber im
also aber noch nicht, aber wenn es soweit ist, dann hole ich mir auch wieder so ein rotes Ding.
Aber im Jazzclub hat das nichts zu suchen.
Es kann noch so ein beschissenes Kackinstrument sein. Ich würde es trotzdem natürlich immer einem Nord oder so
vorziehen. Ja, ja, klar.
So.
Nein, total. Aber ich so in anderen Musikgenres, da finde ich das praktische, ich komme da langsam rein. Weg mit dem Vintage-Equipment.
Ich habe den Jazzwalk gemacht mal wieder, als du da deine Premiere hattest, dass du mir kein Ticket mehr organisieren konntest.
Sorry.
Aber klar, da gibt's wichtigere Gäste als mich, ist ja klar. Aber ist mal nicht so schlimm. Ich habe den Jazzwalk gemacht, Donau, ist immer noch am Struggeln. Also ist echt seit dieser Geschichte irgendwie erstaunlich wenig los da. Es war, glaube ich, ein Wochenende.
Ja, ein Samstag muss es gewesen sein.
Und wir waren auch nicht lange da, weil wir auch noch wissen wollten, was in Peppis los war. Aber es war natürlich jemand im Club, der gemalt hat, klar. mit Tusche unterwegs gewesen und die Musiker gemalt.
Und Staffelei?
Nee, eher so auf dem Schoß.
Okay.
Also auch die üblichen Motive, ne? Kontrabass muss immer drauf sein,
klar.
Ja. Oft kriegt man auch nicht alle vier Musiker, es war ein Quartett, man kriegt natürlich nicht immer alle vier Musiker ins Bild, deswegen reicht es auch, wenn es nur zwei oder drei sind, so.
Ja.
Oder einer nur so halb. So.
Ja.
Ja, und ich will jetzt nicht sagen, wie die Band, sie hat mir nicht so gut gefallen. So, was interessant daran war, ich bin da hingegangen, so, ich habe dir mal erzählt, ich wurde aus einer Band geschmissen mal, als ich noch Jazzszene war, mal vor langer, langer Zeit.
Ja.
Lass es jetzt mittlerweile 12, 13
Jahre her sein. Ja.
Und es spielte an diesem Abend ein Saxophonist, der auch damals in dieser Band spielte, die quasi mein Ableben aus der Jazzszene besiegelt hat.
Ja.
Und mir wurde damals zugetragen, dass er sich auch dafür ausgesprochen hätte.
Ja. Ja, wenn du deinen Fender Rhodes einfach in der Mitte der Bühne aufbaust. Also wir rekapitulieren nochmal. Du kamst als erstes zur Venue, hast dich auf der Bühne breit gemacht. Alle mussten sich in der Ecke um dich rumbauen und du hast auch den Tontechniker geschmiert, damit dein Instrument in einer Höllenlautstärke durchs Wendel bretterte. So war es doch, oder?
Und das Schlimme war natürlich, dass, genau, Tontechniker im Wendel ist natürlich Quatsch, wird es nicht gegeben haben, ja. So. Aber das Schlimme war natürlich, dass ich die Rückmeldungen des Publikums, war ein ganz gut besuchter Abend, so wahrgenommen habe, als hätten die alle geglaubt, das wäre mein Evening so gewesen, ja. Und ich wäre so der Bandleader gewesen, ja. Und so. Und habe viel Zuspruch bekommen und dachte so, Mensch, hat er richtig Spaß gemacht. Und danach wurde ich rausgeschmissen. Wie gesagt, die Geschichte wird wahrscheinlich von diesen, ich habe ihn jetzt nicht gefragt und nicht angesprochen, er mich auch nicht, also wir taten beide so, als würden wir uns nicht kennen, das will ich ja eigentlich vermeiden.
Ja, ja, du wolltest aber Moin sagen.
Ich wollte eigentlich Moin sagen, aber in dem Fall konnte ich nicht, weil einfach der Schmerz saß zu tief.
Ja.
Vielleicht hat sich wirklich nicht an mich erinnert, das ist wirklich ewig her. Und,
aber Gesichter vergisst man doch nicht.
Ja, ich würde es auch sagen, aber ich kannte ja die Namen, so ich wusste, was auf mich zukommt, aber er hatte auch einen neuen schnittigen Haarschnitt.
Okay,
Midlife-Crisis. So, also, ja, also weiß ich jetzt auch nicht, ob ich ihn wiedererkannt hätte, wenn ich das nicht gewusst hätte. Das Ding ist, wenn man halt so eine Geschichte erlebt hat, so, ich habe mir vorgenommen, ich möchte die Band jetzt trotzdem neutral beurteilen können und ich bin ja Jazzliebhaber und ich möchte mich davon jetzt nicht verleiten lassen von solchen Gefühlen, so, die irgendwie aus uralten Geschichten, ne, irgendwie jetzt beruhen. Und ich habe es nicht hingekriegt. Ich fand, er hat trotzdem nicht gut gespielt.
Ja.
Und ich weiß, dass dieses Bild geprägt ist von meinem persönlichen Ding, so, aber ich habe es nicht hinbekommen, das, was ich mir vorgenommen habe, sozusagen das ganz neutral zu beurteilen und so. Kennst du sowas? Dass man dann einfach Leute, die man aus irgendwelchen Gründen doof findet oder die einen irgendwie enttäuscht hat, dann auch musikalisch danach nicht mehr so richtig ernst nehmen kann.
Total. Bei mir reicht es schon, dass ich Leute persönlich kenne und dann die Musik auf einer anderen Ebene höre. Also ich darf eigentlich so meine großen Stars niemals kennenlernen, weil ich brauche irgendwie so diese Distanz. Im Live-Kontext vielleicht was anderes, aber so auf Alben oder sowas, ich merke, dass ich eher nicht so reinkippe auf Alben Musik von Leuten, die ich persönlich kenne oder gut kenne, weil mir da fehlt mir irgendwie die Distanz. Also das reicht schon. Und wenn ich jetzt jemanden nicht leiden kann, dann wird es natürlich noch schlimmer.
Also wenn du Leute gerne magst, hörst du deren Musik auch nicht?
Eher nicht. Oder anders, die höre ich mir dann mal an. Doch, manchmal gibt's das, aber ich brauche irgendwie so die abstrakte Ebene, eine fremde Ebene, wie dass die Musik so aus dem Kosmos kommt, von irgendeinem metaphysischen Ort. Und wenn ich weiß, das hat der und der geschrieben, den kenne ich persönlich, ich weiß, wie der so privat ist, oder die, da geht eine Ebene kaputt. Also ja. Ich lege mir kein Lambert-Album so auf.
Wobei es ihm mal ganz gut tun würde.
Ja.
Mega geile Musik, musst du dir mal reinziehen. Was sich der abmüht, um immer wieder die heißesten Songs zu schreiben.
Ja, also ich habe das alles gehört, aber es landet dann nicht so in meiner Rotation, weil mir die Distanz fehlt.
Hast du mal schon beim Yoga probiert mal oder beim Kaffeetrinken?
Ja, vielleicht beim Yoga. Also bei Maddie Morrison kommt auch immer irgendwann so ein Neoklassik-Song. Vielleicht solltest du da mal.
Das ist eine Koryphäe, oder?
Maddie
ist eine Koryphäe.
Maddie sagt man, glaube ich. Namaste, Maddie. Ihr Lieben. Genau. Erst kommt so ein Study-Beat-Ding immer in diesem einen Video und dann kommt irgendwann so ein Neoklassik-Song.
Ja, interessant.
Also das wäre natürlich auch nochmal GEMA-mäßig interessant, was passiert, wenn man bei Medi im Yoga-Video einen Neoclassic-Track platziert.
Ja, also YouTube vergütet jetzt nicht super. Also.
Ja gut, aber das sind Millionen Aufrufe. Da kann man schon eine Marke machen.
Ich glaube nicht. Vielleicht hat die ja mittlerweile so Geistermusiker engagiert, die das dann halt einfach für sie machen, damit sie da keine großen Kosten hat.
Oder lizenzfreie Musik kann auch sein. Wenn ihr irgendwas drüber wisst, was hat es mit dieser Musik in den Yoga-Videos auf sich?
Dann, wo kommt die her?
Genau.
Wer von euch draußen macht diesen Schrott?
Aber die hat ja einfach mal 3,2 Millionen Abonnenten und hier die Videos, die sind alle gut geklickt.
Ja.
Vielleicht können wir da rein. Und auch gerade, so, wenn wir uns erinnern, als wir die Achtsamkeitsfolge gemacht haben, diese Synthesizer-Musik von dir am Anfang, die können wir ja unter jede geführte Meditation legen. Da muss doch was abzugrasen sein.
Also ich habe dir mal so ein ähnliches Business-Konzept irgendwann mal vorgeschlagen und dachte, wollen wir da nicht mal so rein und so. Und dann meintest du, willst du dich wirklich daran versündigen?
Habe ich
so
das gesagt?
Okay, das war so deine Reaktion.
Aber spricht der pubertäre infantile Felix aus mir. Nicht der praktische Globetrotter Cash-Cow-Felix. Also ich bin sehr interessiert an der Produktion von Musik für Yoga und Meditationsvideos. Und du ja auch, ne? Also wenn ihr da Kontakt habt, ihr Imposter draußen, bitte vermittelt uns weiter. Ich habe hier tolle Synthesizer, die tolle, entspannte, analoge Flächen produzieren. Da bin ich sehr interessiert dran.
Also ich kriege tatsächlich einmal die Woche oder so, vielleicht sogar zweimal die Woche auch immer so Anfragen von irgendwelchen obskuren Labels. Sie hätten irgendwie As Ballad, was mein bestgestreamter Song ist, gehört und sind begeistert von diesem Song und würden sich gerne mal mit mir zu einem Zoom-Meeting treffen für irgendwie ein Business-Proposal.
Ja.
Und das ist natürlich genau das. Das sind so Anfragen dann, um halt irgendwie Geistermusiker zu werden. Also halt unter deren Label dann halt irgendwie was herzustellen, wo ich dann vielleicht einmal bezahlt werde, aber nicht große Urheberrechtsansprüche erhebe und Masterrechte sowieso nicht und so. Das stelle ich mir dann immer so vor. Ich bin nie so weit.
Du hast dich ja nicht versündigt.
Ich habe mich nicht versündigt und außerdem wäre das auch so ein Stück weit illegal, weil ich ja vertraglich gebunden bin an mein Label und so. Also ich könnte jetzt nicht so ähnliche Musik irgendwie auch vielleicht so unter einem anderen Namen woanders machen. Das wäre schon irgendwie so eine Grauzone. Also vielleicht würden sie es nicht mitbekommen, aber das traue ich mich nicht. So was gibt es. Die machen schon Akquise, diese Leute, die halt derartige Musik herstellen. Die suchen schon nach Leuten.
Also Geistermusiker kann ich gerne auch noch werden, aber ich bin ja speziell interessiert daran, Yoga- und Meditationsmusiker zu werden.
Ja, aber ist das nicht irgendwie so alles eine Welt?
Ja, ich hoffe.
Oder?
Also, her mit den Jobs.
Weil, also meine Musik wird teilweise ja auch gerne in diesen Yoga-Playlists.
Ja, aber man hat ja auch manchmal
angewandt.
Ihr wird in den Playlisten.
Ja, aber,
vielleicht ist das mein nächstes Karriere-Goal. Wenn es dann auch heißt, Arndt, was machst du so für Musik? Und dann sage ich, kennst du Mehdi Morrison? Hör mal rein. Und dann, wow. Stell dir das mal vor.
Naja, ich war auf jeden Fall bei dem Jazzrock noch in Pappies, da war es viel cooler, das war so eine Free-Jazz-Band und es war viel entspannter, denen zuzusehen, weil die auch nicht so gut sein wollten. Also es ging nicht darum so, wir machen jetzt hier so richtig gute und hochwertige Musik, sondern die hatten einfach Bock irgendwie Musik zu machen. So. Das war irgendwie leichter zu ertragen. Hinter der Bar steht Justin Vernon mittlerweile, ich wusste auch nicht, also von Bon Iver, der Protagonist dieser Band, der arbeitet mittlerweile tatsächlich im Pappies.
Im Pappies,
ja. Und verteilt da die Getränke. Ja, der, ich weiß nicht, der...
Welcome to Berlin.
Ja, man freut sich, dass er den Weg hierher gefunden hat. So. Scheint auch ein bisschen langweilig zu sein, da immer in Midwest rumzuhängen.
Ja,
da willst du ja eigentlich nur hin.
Ja, da möchte ich gerne auf meine Porch. Auf
deine Porch, genau. Ja. Und dann den G-Dur-Akkord spielen über 3 Stunden. Das habe ich mal im Interview gelesen, dass der meinte so, nach dem 2. Album hätte er gemerkt, dass es irgendwie auch langweilig ist, immer auf der Porch zu sitzen und stundenlang den G-Dur-Akkord zu spielen.
Ja, klar.
Und dann hat er halt diese freakige 3. Album gemacht. Was mir damals sehr gefallen hat, ich kann das nicht mehr so gut anhören mittlerweile, Bon Iver, ist nicht so gut gealtert, finde ich, aber war eine wichtige Band, muss man schon sagen. Ja. Und wahrscheinlich ist sie das immer noch. Ich will nicht lästern, tolle Musiker, alles gut. Die Free Jazzer, ja, die waren gut. Und da war ich mit Luca, unserem Schlagzeuger. Ja,
hallo Luca.
Der ja nach wie vor
Verbot hat, Podcast-Verbot.
Der nach wie vor Podcast-Verbot hat. Also er hat mir auch gesagt, er hätte immer noch nicht reingehört und er würde das auch durchziehen so. Es ist ihm auch egal, dass er hier regelmäßig erwähnt wird. So, also die Neugier hat ihn noch nicht übermannt. Und ich habe ja einen neuen Namen für Luca. Gilderoy Luca. Weißt du nämlich warum? Weil er klaut Geschichten. Gilderoy Luca ist ja dieser...
Gilderoy Lockhart oder so, ne?
Genau, Gilderoy Lockhart ist der Protagonist von Harry Potter, der ja quasi Geschichten klaut und sie dann verkauft, also aufschreibt und dann verkauft. Und das macht Luca auch. Also ich habe ihm mal die Geschichte erzählt von irgendeinem Bekannten, den ich hatte, der mal mir erzählt hat, dass er in Brooklyn, in New York, als er da war, den Boss beim Batterienkauf gesehen hat.
Ja.
So. Und das habe ich ihm vor 10 Jahren mal erzählt und dann kam er neulich an mit so einer Story. Weißt du, als ich neulich in New York war, da habe ich den Boss beim Batterienkauf getroffen. Hat mir dann so halt so Storyklau. Ich kann das auch verstehen, weil letztlich machen wir ja als Musiker auch nichts anderes. Ja. Wir klauen uns halt irgendwie so Sachen zusammen und verkaufen uns als unser eigenes.
Bad artists borrow, great artists steal.
Genau, und da sind wir jetzt beim Thema. Als ich gestern, ich bin ja
Komposer-Typ. Warte. Mit der Boss, warum kauft der Boss Batterien? Der kauft ja nicht einfach Batterien.
Hä, für seinen...
Nein, der kauft leere Akkus, um sie mit seiner eigenen Boss-Power aufzuladen. Okay, sorry. Ja.
Also wir reden jetzt übrigens von dem wahren Boss, nicht von diesem Rapper aus
Düsseldorf. Nein, Bruce Springsteen.
Der heißt auch Boss, oder? Die Boss-Transformation.
Ja.
Wie heißt dieser leicht... Rapper.
Das weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Der heißt Kollega natürlich.
Kollega. Also,
ich finde Kollega super.
Ja.
Und ich habe sogar die Boss-Transformation mal auf einer längeren Fahrt als Hörbuch gehört. Da sind gute Tipps drin.
Okay, alles klar. Also du hast sie auch wahrscheinlich auch angewandt.
Ja, und deswegen läuft sie
jetzt. Aber weiß der, dass er sich diesen Namen teilt mit Bruce Springsteen? Oder meinst du, der kennt den gar nicht? Hat Bruce Springsteen ihn mal verklagt? Meinst du, da gibt's eine Klage von Bruce Springsteen
könnte an sein.
Kollega?
Vielleicht ist das so was Territoriales. Er darf sich nur in Deutschland Boss nennen. Und außerhalb nicht, hat er die Rechte nicht. Also, was jetzt mit der Klauerei?
Mit der Klauerei, genau. Ich bin ja ein Komposer, muss immer wieder Dinge ausdenken. So. Ja. Ich muss dafür auch nicht irgendwie erstmal 5 Jahre lang nach Neuseeland fahren oder so, sondern ich kann das einfach so, on the spot, denke ich mir Dinge aus. So. Und dann saß ich gestern so am Klavier und spielte folgende Harmonien und dachte so, wow, das klingt ja super.
Okay, hau raus.
Oder wahlweise auch den, pass auf. Und dann fiel mir folgende Melodie ein. Okay, jetzt, pass auf, jetzt geht's weiter.
Vierte Stufe?
Ja, 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 gut. Genau. Und spielte das so eine Weile und dachte, Mensch, da habe ich mir richtig was richtig Tolles überlegt. Und jetzt geht es sogar zu diesem prägnanten Part und du wirst ihn auch gleich wiedererkennen. Und ich dachte wirklich, Mensch, dass mein Apparat noch so funktioniert und nicht so kreativ sein kann, bis es mir dann irgendwie wie Schuppen vor den Augen fühlt. Denn ich hatte das Stück natürlich harmonisch komplett geklaut. Und du weißt natürlich sofort, von welchem Stück, nämlich.
Wir haben Elemente sowohl von Beautiful Love als auch von Summertime hier vor.
Ja, es ist natürlich absolut Summertime. Alles daran ist Summertime.
Das naja,
ist
aber deine Startmelodie?
Nee, nee.
Ja, die Melodie nicht.
Die Melodie ist Beautiful Love.
Nee, ich spiele nochmal deine.
Ja. Ja, genau, gut, das bitte Fülle.
Ein Mashup ist es eigentlich.
Ja, aber es ist halt harmonisch komplett geklaut. Er geht ja auch dann die vierte Stufe.
Ja.
Und dann kommt ja auch nur Hush, Little Baby. Das habe ich dann ja auch noch drin gehabt. Und dann, ich habe es halt nur ein bisschen. Und das ist, aber eigentlich ist es ja No Hush, Little Baby.
Ja.
Als es mir dann auffiel, war ich so ein bisschen demotiviert. Dachte so, Mensch, vielleicht bin ich jetzt mittlerweile doch zu alt, um frische eigene Ideen zu haben. Aber ich habe gedacht, ich kann es ja einfach so machen, dass man es nicht erkennt. Und dann habe ich gedacht, das muss man natürlich dann machen mit Arpeggio. Das habe ich jetzt so gelöst. Jetzt ist schon nicht mehr so Summertime, oder?
Ja.
Also es entfernt sich davon. Und dann stellte sich mir die Frage, ist es vielleicht auch egal? So, weil erstens,
ja,
es gibt doch gar keine Urheberrechtsansprüche mehr für Summertime, oder? Die Gershwin Brothers sind doch über 80 Jahre lang tot. Das heißt, ich kann doch einfach von denen klauen, ohne dass ich Ärger bekomme, oder?
Die sind, Josh Gershwin ist gestorben, 37, das dürfte über 70 Jahre her sein.
Ja. Und dann heißt es, ich kann die jetzt einfach deren Gedankengut klauen, ja, und mich daran bereichern, oder?
Du wirst jetzt wahrscheinlich keine Plagiatsklage bekommen von denen.
Ja.
Aber du könntest jetzt ja nicht Summertime als dein Stück bei der GEMA anmelden.
Ja, es ist ja nicht Summertime. Ich habe schon ein bisschen andere Melodie.
Nennen wir es Wintertime.
Ich hatte schon überlegt, es einfach trotzdem auch Summertime zu nennen, als Huldigung. Aber ich will natürlich trotzdem, ich will jetzt trotzdem nichts von den Urheberrechten abgeben, nur weil ich mal die gleichen Akkorde benutze.
Das ist natürlich auch ein guter Trick, vielleicht denselben Titel zu nehmen. Das findet man manchmal im Spotify-Algorithmus, wenn man einen Titel sucht, dass dann andere Musik mit demselben Titel ist. Also.
Ja.
Und ich habe auch mal die andere Geschichte gehört von einem österreichischen Musiker.
Ah, die Story ist gut, die kenne ich, ja, erzähl mal.
Der hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist viele Jahre her, der hat einen Song geschrieben mit seiner Band, der denselben Titel trägt wie ein Stück der Rolling Stones.
Hm? Und dann haben die in einem europäischen Land, in der Urheberrechtsabteilung, also sowas wie der GEMA da, haben die sich vertippt?
Ja, in der Spalte verrutscht und dann wurde es plötzlich 5- bis 6-stellig oder so, keine Ahnung wie viel, aber auf jeden Fall saftig.
Ja, das ist doch geil, dass man dann auch nochmal Glück haben kann. Ja. Aber da vielleicht, ja, genau, vielleicht kann man das forcieren, indem man halt einfach nur Titel wählt, die wahnsinnig erfolgreich sind. Also Let It Be.
Ja.
So, Yesterday.
Ja. Sunny.
Ja. Aber würde auch passen, Yesterday. Yesterday, Summertime.
Ja. Yesterday was Summertime.
Ja, aber du weißt jetzt auch nicht, wie das ist, ne? Weil ich kenne mich da jetzt ehrlich gesagt mit diesen Urheberrechtssachen nicht so richtig aus. Ich finde, das ist ein tolles Lied. Ich habe mir da was Gutes überlegt, so. Ich würde da gerne noch ein bisschen weiter dran arbeiten und ich würde mich ungern demotivieren lassen von diesem Gedanken, ich hätte das geklaut, beziehungsweise es könnte Ärger geben oder so. Kannst du mir da die Angst nehmen?
Also, erstmal gilt, glaube ich, der juristische Grundsatz, wo kein Kläger, da kein Richter. Wenn es keinen juckt, hast du auch kein Problem. Und in so Urheberrechtsfragen, mein alter Kollege Matthias Pogoda, der ist sozusagen Sachverständiger in so Urheberrechtsfällen, also von der Musikseite. Ich nenne ihn immer Gerichtskeyboarder, weil er muss dann quasi, es gibt eine Urheberrechtsklage, heißt es, das ist geklaut von dem und dann muss er immer ein drittes Beispiel finden, was auch so klingt, meistens aus der Klassik oder so. Also wenn es heißt, Helene Fischer hat geklaut von Udo Jürgens oder so, dann muss er immer noch eine dritte Melodie oder Akkordfolge finden, die auch so ist und die noch älter ist. Und dann weiß man, okay, das ist allgemein gut.
Aber zählt dann nicht auch immer die Wertung eines jemanden, der sich nicht mit Musik auskennt? Also es muss halt der gemeine Bürger, der jetzt kein musikalisches Fachwissen hat, erkennen, ah, okay, das klingt wie so, und nicht halt jemand, der sagen kann, ach, das sind doch die gleichen Harmonien wie Summertime. Das habe ich mal gehört. Also das ist halt auch so, danach entschieden wird, so, ob es halt, ne, weil sonst kannst du ja immer irgendwie sagen, ja, vier Akkorde, kriegst auch da, kriegst
ja,
auch
ja.
da.
Nee, die Akkorde sind egal, es geht auch, glaube ich, immer nur um ausschließlich um Melodien.
Ah, okay.
Die meiste Zeit. Was tatsächlich.
Da bin ich eigentlich fein raus.
Ja,
oder?
Ja, weil es, was so ein bisschen eingebrochen ist, weil es gab doch diesen Fall vor ein paar Jahren. Und zwar, es gibt einen Marvin Gaye-Song, der heißt Got to Give It Up. Und dann gab es von Robin Thicke und Pharrell Williams gab es einen Song Blurred Lines, hieß der.
Ja.
Und der hat eine andere Melodie, bisschen andere Akkorde als Got to Give It Up von Marvin Gaye, hat aber so ein ähnliches Tempo, ein ähnliches, so ein Percussion-Pattern und ja. so einen sehr ähnlichen Vibe. Und,
ja.
Aber das war so ein bisschen beängstigend, weil es dann plötzlich hieß, es reicht schon, das den Style nachzumachen.
Ja, ja. Manchmal ist es ja auch offensichtlich. Ich glaube, es gab jetzt so einen Fall von Lana Del Rey, die dann irgendwie Creep nachgemacht hatte und so, und dann gab es auch sofort Ärger.
Ja.
Wobei danach sofort ans Licht kam, ja, Creep.
All I need is the air that I breathe. Ist das das, oder?
Die Strophe. Das weiß ich jetzt nicht.
Doch, ich glaube ja.
Aber es ist auf jeden Fall irgendeine 70s Band, die ja, halt ja. schon mal den gleichen Vibe mit den gleichen Akkorden auch schon mal hatte, so. Und, ja. Da hat ja Radiohead auch nicht gesagt, so,
nein,
wir fragen jetzt erstmal nach, ob wir das machen können.
So nah aneinander ist es ehrlich gesagt auch nicht, nur es gibt ja diese charakteristische Creep-Akkordfolge. Kannst du die mal spielen für uns? G-Dur. H. H7.
H?
Ja. C-Dur, genau. Genau.
Oh, Major. Das ist ja immer das Gleiche.
Ist immer das Gleiche, genau. Genau.
Ja, schön.
Können wir jetzt mal harmonisch auseinanderdröseln, was da passiert? Erste Stufe?
Ja, und dann ist es so eine Art...
Eigentlich ist es eine Zwischendominante, die zu E-Moll führen müsste, zur parallelen Molltonart, geht aber so chromatisch auf die vierte Stufe.
Vierte Stufe,
die Subdominante. Genau.
Ja, wobei, das hat ja auch immer so einen dominantären Charakter.
Ja, so könnte eine halbe Tonart...
Könnte ein chromatischer, auch eine chromatische Annäherung sein.
Ist aber eigentlich, genau, ist eine Zwischendominante zur... Sechsten Stufe, die dann wieder aber auf deren Mediante der 4 endet, ist jetzt aber auch nichts krass Außergewöhnliches.
Und dann haben wir die vierte Stufe Moll.
Genau, was auch oft immer...
Der Beatles-Akkord.
Der Beatles-Akkord, genau. Also das nennt sich, glaube ich, das ist eine Form des Plagialschluss, also eine 4-1-Kadenz. Und die kennt man vor allen Dingen auch viel von den Beatles oder allgemein aus der Musik der 50er und 60er Jahre, der Beatmusik. Ja. Aber auch nichts Ungewöhnliches. Wirst du auch...
Nein.
Findest du auch bei Schubert irgendwo. Das ist jetzt nichts Abgefahrenes. Genau.
Ja, wobei, bei ist das nicht früher, der sogenannte Neapolitaner war ja eigentlich immer eine verminderte zweite Stufe in der ersten Umkehrung. Das heißt, wenn wir jetzt von G-Dur sind,
ja.
dann wäre es nicht C-Moll, sondern es wäre Astur. So eine Art...
Astur mit C.
Astur. Genau.
Genau. Ja. Ja,
genau. Aber der Neapolitaner kommt aus dem, ist das nicht ein Ballett Napoli von?
Das ist aus der Oper.
Aus der Oper?
Glaube ich. Und das aber der Neapolitaner, der findet in einem anderen Kontext statt. Also das ist, der Neapolitaner ist eine vierte Stufe in einer Molltonart. Also der kommt nicht vor in der Durtonart, in der Klassik. Also G-Moll und dann Astur über C.
Also dann, ja?
Ja. Und der... Genau, und der Neapolitaner, der löst sich auch auf, dann, der geht dann zur fünften Stufe. Der würde dann zu D7 gehen.
Aber über G-Moll im Bass D, ne? So würde es, das klingt doch
richtig. Ja. Also genau, so abkadenziert, ja. Genau. So tritt dieser Neapolitaner auf. Ich habe das auch schon gehört, dass Leute genau diese Radiohead, diese Creep-Kadenz als Neapolitaner bezeichnen, stimmt nicht. ist genau. Das, okay. ist einfach nur eine besonders...
Weil es ja auch einfach nicht annähernd
näher. Nein, das ist einfach nur
eine... Erstens in Dur,
ja.
Zweitens ist es halt kein Acht, sondern ein C-Moll. Es ist nur, weil manchmal tun sich Leute damit wahnsinnig wichtig und benutzen diesen Begriff Neapolitaner, wenn dieser Akkord auftaucht.
Ja, genau, das wollte ich doch sagen. Genau,
und deswegen,
das
meinte ich, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
Ist kein Neapolitaner, ja. Also das, was wir hier haben, dieser Abgang, ich meine, das nennt sich Plagialschluss. Plagialschluss Musik, ich double-check das einmal. Genau, von der vierten Stufe zur ersten Stufe zurückzukehren und nicht über die fünfte Stufe, also über die Dominante, sondern über von der Subdominante.
Ja, weil genau da macht es, es hat ja einen dominantischen Charakter. Ja. Pass auf, wenn du jetzt, du bist jetzt in G-Dur und gehst, das ist ja gar nicht so weit weg zu so einem D-Sus mit auch einer B9 drin. Ne? Also wenn du jetzt C-Moll über D hättest, D wäre die Dominante. Ja. Die Akkordtöne, die man halt hat für das C-Moll, sind ja auch Teil eines dominantären Charakters. So, wenn man zum Beispiel hast die Septime drin, du hast einen Sus-Akkord, einen B9, genau. Deswegen ist es ja eigentlich so eine Dominante mit im Bass eine Septime oder so, wenn du so willst. Eigentlich.
Genau, B9, Septime im Bass, also Sus 7, B9, ohne Terz, ohne Quinte, mit der Septime im Bass, ist aber ja viel zu kompliziert. Also
nur ja, aber es ist trotzdem nicht so weit weg von so einem, von so einfach einer ganz normalen Dominante eigentlich.
Genau, es hat einen total dominantischen Charakter durch dieses, das in unserem Fall G-Dur, das S, die kleine Terz der Subdominante, löst sich zum D auf, zur Quinte, und der Grundton vom C-Moll-Akkord löst sich zur Terz des Grundakkords auf. Also dadurch hast du so zwei Halbtöne, die in den Tonika-Akkord zurückführen, was man ja auch beim Dominant-Sept-Akkord hat. Das ist, D7, da führt das Fis zum Grundton, die Terz des Dominant-Sept-Akkordes, und die Septime des Dominant-Sept-Akkordes führt zur Terz.
Genau.
Genau. Deswegen hat auch dieser Plagialschluss, diese Variante des Plagialschlusses einen auflösenden Charakter, einen stark auflösenden Charakter. Aber es gibt das auch mit Dur, vierte Stufe zur ersten Stufe. Das gibt's, findest du auch in Kirchenmusik. Ist auch eine typische Gospel-Wendung und so. 4:1. Genau. Auf jeden Fall, das haben wir hier bei Creep. Ist irgendwie eine clevere kleine Kadenz. Und es gibt diesen schönen Song, der heißt All I Need Is The Air That I Breathe. Und der hat in der Strophe auch diese Akkordfolge von den Hollies. Hört da mal rein.
Okay, ja.
Genau. Ja. Aber ich würde sagen, ich bin mir relativ sicher, du wirst wahrscheinlich diese Akkordfolge auch noch ein paar Mal mehr finden irgendwo. Weil so verrückt ist die auch nicht.
Nee, ich fand's so interessant, dass Radiohead hatte dann doch schon so einen Anspruch von wegen, das ist doch jetzt irgendwie unsere Stimmung, das ist doch irgendwie unser Ding und so. Die hatten Schwierigkeiten, sich da abzusprechen mit Lana Del Rey, weiß ich noch. Und dann landete vor Gericht. Ja. Ich bin mir auch jetzt gerade wieder nicht sicher, da bräuchten wir wieder aufmerksame Hörer oder jemanden, der ordentlich Wikipedia lesen kann, wie das am Ende ausgegangen ist, wer da eigentlich Recht bekommen hat. Oder ich glaube, es endete bei irgendeiner Form von Vergleich. Also Gelder sind geflossen. Aber interessant, genau, dass dann doch so einen Anspruch geltend gemacht wird, so von wegen, das mir einfach ausgedacht, da lasse ich keinen ran. So, bei doch dann eigentlich relativ einfachen Kadenz, die man aus allen möglichen Zusammenhängen kennt. So, das, ja, Künstler sind schon auch irgendwie, wie sagt man, ein großes Ego.
Ja, aber ich meine, es gibt ja auch so ganz offene Beispiele von so geklaut oder Anleihen gemacht. Es gibt doch Talk von Coldplay.
Ja.
Ist das Talk? Nee, oder ist das in my Nein. Da-da-da-da-da-da-da-da-da.
Ja, das ist ja, oh gut, aber das haben die ja öffentlich gemacht. Genau. Das ist von Kraftwerk.
Kraftwerk Computerliebe.
Ja, aber das war ja von vornherein klar. Also da haben die ja nie einen Hehl draus gemacht.
Nein, ach so, stimmt. Okay, das ist der Unterschied. Also ehrlich gesagt, das schließt ja auch die Frage an, kann man überhaupt jetzt was wirklich Neues erfinden?
Auf jeden Fall schwer. Ich dachte halt, es reicht, wenn ich mir irgendwie eine absurde Tonart nehme, wie zum Beispiel Fis-Moll, dann komme ich schon auf irgendwelche Ideen, die halt sonst keiner hat, weil keiner schreibt in Fis-Moll und zack, was passiert? Ich spiele Summertime in Fis-Moll.
Ja.
Also das reicht offensichtlich auch nicht. Es ist ja auch irgendwie vollkommen klar, dass Dinge, die einen beschäftigen, mit denen man irgendwie aufgewachsen ist, dass die halt im Apparat drin sind.
Absolut. Und
auch irgendwie immer wieder Ausdruck finden in deinem Output.
So natürlich, wenn du Musik
schreibst. Das ist irgendwie.
Man hat ja auch Lieblingsakkordfolgen, Lieblingswendungen, bestimmte Melodiken, bestimmte Rhythmen.
Es gibt aber diesen Anspruch, und da sind wir wieder bei Techno oder so, da gibt's auch immer diesen Anspruch, ich suche nach einem Sound, den keiner vor mir gemacht hat. Oder Free Jazz auch so. Die Leute suchen eigentlich nach so einem Klang, der vorher noch nicht da gewesen ist.
Ja.
Das ist halt immer der Anspruch in so sehr subkulturellen Musikszenen, halt eigentlich Dinge zu erfinden, die vorher keiner gedacht hat.
Ja.
So. Und
Auch das ist eine Krücke oder das ist ein Inspirationsmoment mit diesen Sounds. Ich bin da hin und her gerissen. Ich bin selber nicht der Typ, der jetzt die Waschmaschine samplet. Das stresst mich irgendwie. Ja, du machst das ja auch mit deiner Insel.
So geil klingt die auch nicht. Ach so, ich hab, ja.
Sowas,
ja, ja.
Oder wir haben ja sogar mal dieses Format gemacht, da dieses Funkformat, wo wir so Sounds gesammelt haben.
Ja, das ist ein ganzer Track entstanden.
Ja, ja. Also so ein, ja. So komplett ist das eigentlich nicht mein Vibe. Ich finde aber trotzdem, dass manchmal Leute da tolle Ergebnisse haben mit sowas. Vielleicht ist sowas auch eine Möglichkeit, nicht beliebig zu sein. Weil man ja das Gefühl hat, wenn man ja sagt, ich nehme jetzt einfach die Akkorde von Summertime und mache das mit dem Arturia Juno Plugin, kommt man sich vielleicht beliebig vor. Beliebiger, als wenn man sagt, ich habe jetzt hier die Waschmaschine gesampelt und eine Akkordfolge ausgewürfelt. Oder so.
Ja. Ich wollte noch mal kurz auf dieses Format, was wir da machten. Das war eins der letzten Folgen, bevor Finn Kliman diesen Shitstorm abbekommen hatte. Wie hieß denn das Format nochmal? Sounds Off. Ja. Also da laufen Produzenten durch die Gegend und nehmen mit so einem Zoom-Gerät Sounds auf und müssen dann daraus einen Song basteln.
Ja.
Was ja irgendwie so eine ganz süße Idee ist, aber die natürlich vor allem der Visualisierung dient. Also so arbeitet natürlich kein Mensch.
Ja.
Es sei denn, es ist irgendwie eine Kamera gerade dabei.
Ja.
So, dann kann man das natürlich gerne mal behaupten und habe ich ja auch gerne mitgespielt. Eben, das ist halt ein Stück Musik entstanden und wir hatten ja irgendwie noch Fortuny hat darauf gerappt oder was. Aber was halt sonst natürlich auch nie entstehen würde, aber so, ich würde auch nicht so arbeiten wollen. Und da fragt man sich natürlich bei solchen Formaten immer schon so, wofür ist das eigentlich da? Ist das dazu da, damit die halt ihren Inhalte irgendwie haben?
Ja.
So? Oder sind sie wirklich so sehr an mir als Künstler interessiert? So? Weil, genau, ich habe da eigentlich gar nicht meine Musik da wirklich repräsentieren können. Das war halt ganz lustig. Wir konnten ja noch so ein Klavier an die Elbe stellen und haben das dann noch gesampelt, so ein olles aus dem, wie heißt das Land von, das heißt einfach Klimansland.
Klimansland.
Dann wurde uns auch da ein Klavier aus dem Klimansland geliefert und so. Ach, das kann man sich, glaube ich, noch ansehen auf YouTube. Bestimmt. Das ist eigentlich ganz nett. Können wir nochmal eine Empfehlung aussprechen. Sounds Off mit.
Ja. Aber eigentlich die wenigsten Leute arbeiten. Also manche Leute arbeiten so, aber das sind Nerds.
Ja, genau. Die wenigsten Leute denken auch, nur weil ich jetzt irgendwie Field Recordings mache, finde ich da zu einem Sound, den halt sonst noch nie jemand gedacht oder gemacht hat. So.
Ja.
Also das ist ja auch irgendwie komisch, dass man dann glaubt, nur so komme ich an das Originäre heran.
Ja.
Ich habe diesen Gedanken beim Komponieren auch nicht, wie man sieht.
Ja.
Ich habe diesen Gedanken nicht, dass ich unbedingt die Welt neu erfinden muss. So.
Nein.
Ich mag auch gerne mich auf Dinge beziehen, wo ich ganz genau weiß, wo das ungefähr herkommt. Ich hatte dann irgendwie bei dem Song irgendwie gedacht, ja, ich will mal vielleicht ein bisschen weg mich orientieren von Summertime und hatte dann irgendwie. Und das ist halt auch, da weiß ich genau, wo ich das her habe. Das ist eigentlich so John Bryan-Produktion, der eigentlich auch alles von den Beatles geklaut hat und so.
Ist aber klingt eher wie ein Classic Lambert für mich.
Für dich ist es sogar schon Classic Lambert, weil ich halt auch wahrscheinlich seit 10 Jahren auch immer sehr gut John Bryan kopiert habe, so ohne dass es irgendjemand gemerkt hätte, so weil er einfach Teil meiner Produktions- und Kompositions-DNA ist.
Ja.
Ich habe trotzdem natürlich nie die Songs komplett geklaut, aber die Art und Weise, wie er Songs zusammensetzt, das hat mich auf jeden Fall stark beeinflusst. Aber das ist ja nicht etwas, was er erfunden hat, sondern der bezieht sich natürlich komplett auf die Beatles, also in seiner ganzen Soundästhetik und so. Und auch im Songwriting und so. Und deswegen, also ich habe nicht den Anspruch, dass ich das Rad neu erfinden muss, so, sondern ich freue mich über die Dinge, die mir Spaß bereitet haben und lasse die natürlich in meinem Output einfließen. So.
Ja, das hatten wir auch schon mal in der Free Jazz-Folge mit diesem keine Einflüsse haben. Das ist ja auch alles gelogen.
Ja.
Ja. Francesco hat mal zu mir gesagt, das fand ich ganz gut, man findet irgendwas geil, einen Song, möchte den nachmachen, kriegt's nicht hin, scheitert und dann klingt's wie was Eigenes.
Genau, aber so ist es ja tatsächlich. Also, aber dieses, ich möchte den nachmachen, also so würde ich nicht an ein Songwriting rangehen. Aber sich vollkommen darüber im Klaren sein, dass das halt an bestimmte Strukturen eines anderen Künstlers wie erinnern könnte und das dann halt auch zu embracen, anstatt zu sagen so, oh scheiße, ich habe Angst vor der Klau. Das finde ich eigentlich, es ist ganz normaler Teil des Schaffensprozesses. So, also für mich ist es nochmal, ich würde glaube ich jetzt nicht rangehen an die Sache so, ah, das ist ein Song, der mir gefällt, ich möchte mal sowas machen, was eigentlich genau das gleiche macht in mir. So, also das ist es irgendwie auch nicht.
Aber es sind ja zwei Sachen. Ein schöner Ansatz ist ja, man setzt sich an ein Instrument, jetzt an Klavier, und dudelt so lange, bis man irgendwie was Schönes gefunden hat, was einem gefällt. Und da macht man dann weiter. Das wäre ein Ansatz. Aber kennst du das auch? Weil das kenne ich auch gerade aus der Techno-Produktion, ehrlich gesagt, dass ich einen Track höre und da gefällt mir irgendwie der Vibe, irgendwie ein Sound, ein Style, eine Stimmung. Und dann sage ich, oh geil, sowas will ich auch machen.
Ja.
Dann höre ich das gar nicht gegen, oder sondern möchte dann so eine Stimmung selber machen und mache dann meine Version von der Stimmung. Kennst du das auch?
Das kenne ich, aber das muss am Anfang stehen. Und wie gesagt, ich finde es überhaupt nicht förderlich, dann immer wieder da reinzugehen und zu gucken.
Nee, irgendwann gar nicht mehr.
Was haben die denn da gemacht? Und
nein,
so.
Nein. Also, nee, nur, also, du lässt dich nur anstecken von dieser Stimmung.
Du lässt dich einmal anstecken, inspirieren, so anpieksen. So, ja, genau. Und dann gehst du da rein mit diesem Gefühl. Und dann entsteht tatsächlich was Eigenes. Aber es gibt eine wahnsinnig ungesunde Art und Weise, Songs zu schreiben. Ich glaube, auch in dieser Verlagsszene ist es ganz normal, dass dann halt immer wieder nachgehört wird. So, wie machen die das denn?
Wie machen die
das denn?
Und ja, das ist ja wirklich
während Sound des Songwritings, während der Produktion immer wieder zu checken, so, was haben die anderen da gemacht, was wir jetzt noch nicht haben und so. Das ist Quatsch.
Das
will ich nicht machen.
Nee, das finde ich,
das ist, glaube ich, auch einfach ungesund.
Ja, also. irgendwann verliert man sich dann auch und dann ist man auch nicht mehr bei sich und seinem Stück. Aber stimmt, wenn ich drüber nachdenke, sind auch viele Eisenbahn-Songs so entstanden, dass ich dachte, oh geil, jetzt so was The Cure-mäßiges. Dann fängt man so an, irgendwas zu daddeln, was für einen selber so klingt wie The Cure. Und dann irgendwann ist das dann halt ein Eisenbahn-Song. Also das gibt's schon. Genau, aber dieses Verlagsbusiness und Songwriting-Briefing, das ist ja teilweise völlig unsinnlich. Vielleicht müssen wir uns da mal jemand einladen, auch der mal davon erzählt. Mhm. Weil da heißt es ja wirklich, oh, was ist gerade in den Charts? Unser Act XY soll ein bisschen so klingen wie eine Mischung aus Lana Del Rey und Helene Fischer.
Ja, grauenvoll. Es gibt Leute, die machen das mit großer Passion und sehr gerne, also auch aus unserem freundschaftlichen Umfeld.
Ja,
und
so.
Mich würde es fertig machen. Ich habe da so ein bisschen Erfahrungen gesammelt, die aber auch schon wirklich jetzt über Jahrzehnte zurückliegen. Und was mich daran vor allem mal genervt hat, ist, dass du wahnsinnig viel ins Leere arbeitest.
Ja, für die Tonne.
Also es bleibt wirklich wahnsinnig viel auf der Festplatte und das ist etwas, was mir überhaupt nicht gefällt, weil ich möchte eigentlich, wenn ich mir so ein Summertime ausdenke, dann möchte ich den am nächsten Tag auch releasen.
Ja, klar. Nein, ich glaube schon, dass diese Arbeit Spaß macht. Das ist aber eine Fummelarbeit, die was anderes ist als quasi so sein Sound machen, ne? Vielleicht hat man im Idealfall dann darin wieder einen Sound.
Ja, das gibt's ja auch. Also ich meine, wir lieben ja alle auch Max Martin oder so für seine Songwritings.
Genau, und Max Martin ist ein Schwede, der gerade so in den ausgehenden 90ern oder frühen Nullern so gefühlt für jede Boygroup, die damals angesagt war, den Superhit geschrieben hat.
Aber er hat auch so Britney Spears Toxic und
ja,
so.
Ja, genau.
Aber zieh dir das mal ein, der Song ist so mega krass. Der läuft ja immer noch im Radio. Ja. Und es fallen einem die Ohren ab, wie geil das ist.
Genau, nur Max Martin, absolutes Phänomen. Natürlich weiß man, wie der aussieht, aber der wird wahrscheinlich auf der Straße nicht erkannt. Oder der findet nicht statt in so einer Star-Musikwelt. Ist aber ein Mensch, der wahnsinnig viele Leute beeinflusst hat oder Musik geprägt hat. Einfach als Songwriter.
Ja, ich glaube, so in dieser Verlags-Songwriter-Szene ist das, glaube ich, so, das ist ein bisschen Gott.
Ja, klar, absolut. Ja. Wo man auch sagt, er wäre auch besonders, weil er nicht muttersprachlich Englisch spricht, hätte er dann die geileren Texte und Hooks geschrieben mit diesem Fremdsprachenblick.
Das ist ja etwas, was ich von Muttersprachlern öfter schon gehört habe, dass sie halt so deutsche Bands, die Englisch singen und texten, oft nicht so ernst nehmen können.
Ja.
So. Und das gilt ja irgendwie für Schweden nicht.
Nee.
Genau, und dann haben wir auf einmal so einen Max Martin, der eigentlich alle riesengroßen Hits geschrieben hat und auch getextet hat. Also irgendwie ist es dann ja wohl doch möglich, obwohl du nicht Muttersprachler bist, irgendwie so einen Zugang zu haben an diese popkulturelle Sprache, also das popkulturelle Englisch und da auch irgendwie großen Einfluss zu nehmen. So. Es wird ja manchmal so ein bisschen so getan von Songwriter. Als
müsste man Muttersprachler sein. Ja, im deutschen Co-Writing-Verlagsbusiness habe ich das Gefühl, ist das immer ganz wichtig. Dann heißt es immer, jetzt kommt der Topliner und der ist Muttersprachler. Da habe ich das Gefühl, ist immer ganz wichtig.
Also ich habe auch mal mit so einem Songwriter, der Muttersprachler war, zusammengearbeitet und so. Der hat mir auch gesagt, der hätte immer gerade so bei deutschen Bands immer Schwierigkeiten gehabt, das irgendwie so auf so einer sprachlichen Ebene ernst zu nehmen. So. Aber ich hatte da nicht dieses Gegenargument von Max Martin. Ich muss ihn nochmal dazu kontaktieren. Ja. Warum dürfen die Schweden was wir Deutschen?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es auf so einer Songwriter-Ebene, wo es so heißt, ich schreibe so wahnsinnig intime Texte über mich, da macht das wahrscheinlich tatsächlich Sinn, in der Muttersprache zu texten. Aber wenn es so um so catchy Pop-Hooks geht, dann muss einem das gar nicht im Wege stehen.
Vielleicht haben die Schweden aber auch gar keine Indie-Pop-kulturelle Kultur, die auf ihrer eigenen Sprache stattfindet. Weißt du, das müsste man mal nachforschen, ob es jetzt auch so coole Indie-Bands gibt, die Schwedisch singen oder so. Oder vielleicht ist es sowieso generell immer auf Englisch, weil die ja sowieso immer auf den internationalen Markt
abzielen. Ja, es wird schon sowas geben. Also es gibt ja selbst in den kleinsten Sprachräumen irgendwie lokale Bands.
Also ich meine nur, dass halt vielleicht die deutschen Texter vielleicht viel mehr davon beeinflusst sind, dass es halt sowieso auch das gibt und dass es das normal ist und dass das halt dann auch einen Einfluss hat auf die Art und Weise, wie sie auf Englisch dann Texte schreiben und dass vielleicht das genau das ist, was dann irgendwie nicht so ernst genommen wird. Ich weiß nicht. Ist ein unausgegorener Gedanke. Müsste man nochmal sich mit Textern vielleicht auseinandersetzen.
Das deutsche Pop-Selbstbewusstsein leidet ja auch immer so darunter, dass es kaum deutsche Exportschlager gibt. Also sehen wir mal England, Land mit weniger Einwohnern als Deutschland, riesen Pop-Export weltweit.
Gut, aber die haben natürlich den sprachlichen Vorteil.
Genau, die haben den sprachlichen Vorteil. Deutschland, ganz wenig Pop-Export. Und die größten deutschen Pop-Exporte oder deutschsprachigen Pop-Exporte in der Geschichte, muss man sagen, Nena.
Ja.
99 Luftballons. Ich weiß aber, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es in der deutschen oder englischen Fassung auf 1 in den USA oder 2.
Ja, sind dann irgendwie Leute, aber du willst sagen, die dann auch irgendwie deutsch singen oder so, Rammstein oder was?
Falco, Rock Me Amadeus, englischer Refrain, deutsche Strophe, auch glaube ich Nummer 1 Hit in den USA und natürlich Rammstein.
Ja, genau. Aber es gibt ja mittlerweile, und das war ja zu unserer Zeit fast undenkbar, wirklich Bands, die auch im Ausland irgendwie für Furore gesorgt haben. Wie heißen nochmal die beiden Jungs aus Kassel?
Milky Chance.
Milky Chance, die ja wirklich in den USA spielen und genau. Ein volles Haus haben und so und die auch einfach Englisch singen. Ich habe mich auch schon mal mit befasst. Da wird auch gesagt, das ist ein merkwürdiges Englisch von den Amerikanern.
Ja.
Also so eine Stimme. Schon auf.
So.
Aber es wird nicht weiter in Frage gestellt, weil es ist ja nun mal jetzt einfach so.
Ja, das ist so.
Dann gibt's Roosevelt, glaube ich.
Auch. Ja, der Roosevelt.
Ja. International. Ich weiß, das war zu der Zeit auch, wo ich so eine Indie-Band hatte, die auch Englischsprache war, war das irgendwie ein Ding der Unmöglichkeit, sich das irgendwie so vorzustellen. Aber
man hat sich's ganz doll gewünscht, ne?
Boy hatte, glaube ich, schon so, genau, hatte eine USA-Tour.
Ja.
So. Die waren, hatten so ein bisschen da mal so dran gekratzt, aber es war, gab wirklich wenig Beispiele so von englischsprachigen Bands aus Deutschland, die im Ausland irgendwie eine größere Hörerschaft angezogen hätten und so. Aber das hat sich ein bisschen geändert, würde ich sagen.
Ja.
Aber ja, trotzdem, Exporte aus Schweden gibt es immer trotzdem immer noch viel, viel mehr. Ja,
viel, viel mehr,
als jetzt aus Deutschland.
So. Interessant am deutschen Musikexport ist ja, dass so die deutsche Musikkultur ja auch für sowas ganz Bestimmtes steht anscheinend. Nämlich deutsche Exportschlager ist klassische Musik, damit verbunden auch Neoklassik so ein bisschen und Techno. Elektronisches Kraftwerk. Große Techno-Produzenten. Und auch interessanterweise, weißt du, wer auch sehr, sehr erfolgreich ist im Ausland? Die Hamburger Techno-Marching-Band Meute.
Genau, ja.
Die machen das spitze. Aber das ist interessant, dass so eine Band aus Deutschland kommt. Das ist eine Blaskapelle, die Techno spielt.
Ja, aber vielleicht assoziiert man das dann halt einfach mit so... Also es ist handgemacht.
Ja, ja.
Eine Blaskapelle passt auch zu Deutschland irgendwie.
Ja, genau. Also
auch wenn die Musik ja eigentlich einen anderen Ursprung hat.
Ja.
Aber dann genau hat es wieder diesen Bezug zur Techno-Musik, wo man auch immer irgendwie denkt, so das haben die Deutschen auch unter Beweis gestellt, dass sie da irgendwie ganz gut drin sind und so.
Genau.
Ja, ja.
Also ich will dir jetzt keinen Kalkül unterstellen, sondern ich meine das andersrum. Ich glaube, diese Musik wäre auch sehr erfolgreich, weil es auch super gemacht ist, wenn sie aus Frankreich käme oder aus Luxemburg oder aus irgendeinem anderen Land. Aber irgendwie ist es trotzdem interessant, dass Deutschland so eine Band hervorbringt. Also dass in dieser deutschen Musikkultur so eine Band gedeiht und nicht woanders. Das meine ich. Das ist ja irgendwie das Spannende.
Dass da niemand anders drauf gekommen ist, eine Blaskapelle Techno-Songs zu
spielen. Gibt es, glaube ich, sonst auch. Nein, aber ich glaube, das ist trotzdem interessant, dass das auf so einem Niveau aus Deutschland kommt. Und es ist aber auch natürlich interessant, dass aus Deutschland nicht auf einem hohen Niveau irgendwie ein internationaler englischsprachiger Popstar kommt, der so richtig durchstartet. Oder aus dem deutschsprachigen Raum. Oder wenig.
Hat da nicht jetzt gerade jemand einen Grammy gewonnen? Wie hießen die?
Irgendwas Dance-mäßiges, oder?
Ja, irgendwas Dance-mäßiges.
Ah ja, nee, sowas gibt's wahrscheinlich immer wieder. Es gibt ja auch hier Giorgio Moroder und so. Aber nee, ich meine sowas wie die Beatles aus Deutschland oder ABBA aus Schweden. Sowas meine ich. Die Beatles aus England, genau.
Ja, die Beatles aus Deutschland, die deutschen Beatles.
Die Rattles. Genau. Ja, die Rattles, das ist doch die alte Band von
Achim Reichel.
Achim Reichel, oder? Okay. The Rattles, ich google nochmal nach. The Rattles, deutsche Beatband mit Achim Reichel, genau. Ja. Wollte jetzt keinen Scheiß erzählen. Ah, natürlich die Scorpions.
Die Scorpions,
das habe ich vergessen.
Beatles, ja.
Nein, habe ich aber vergessen. Natürlich im ganzen Heavy Metal und Hard Rock Sektor. Auch in Deutschland ganz guter Exportschlager.
Stimmt, ja.
Die Scorpions, aber auch so eine Band wie Halloween oder Creator. Was gibt's noch? Da gibt's noch so ein paar deutsche. Ist nicht Blind Guardian auch eine
Blind
deutsche?
Guardian?
Ja.
Die singen doch auf Elbisch, oder?
Ja, die singen auf Englisch und Elbisch. Keine Ahnung, aber.
Aber die haben so eine eigene Welt erschaffen.
Auch eine deutsche Band. Also das ist, da gibt's dann wieder so sehr, sehr erfolgreiche Exporte.
Aber das ist doch geil, die haben doch so eine Mittelerde-Welt erschaffen und dann singen die immer nur aus dieser Welt.
Ja, das kann gut sein. Das gibt's ja in Klein, die Gruppe Torfrock, wo alles in Heiterbu spielt, der Wikingerstadt.
Torfrock auch gute Band.
Ja, sehr gute
aber
Band.
International nicht ganz so erfolgreich.
Nein, dafür umso mehr in Norddeutschland.
Wir saufen dem Met, bis keiner mehr steht.
Ja.
Unser Haupt... oh Gott, das wird echt schlimm. Dann ich zitiere das jetzt nicht weiter.
Ja. Gibt's auch eine gute Torfrock-Doku irgendwo bei YouTube. Das finde ich eine sehr interessante Truppe.
Ja, gut. Also das ist doch eigentlich jetzt eine ganz gut heitere Note gewesen, mit der wir die Sache jetzt hier eigentlich auch langsam mal abschließen können, oder?
Wir sollten sogar aufgrund fortgeschrittener Uhrzeit die Sache mal heiter beenden.
dann würde ich sagen, jetzt mal kurz und schmerzlos. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt zu sagen hast? Ach so, 5-Sterne-Bewertungen auf Apple sind nicht möglich. Hast du das mitbekommen?
Nein, warum?
Ach, das hat uns jemand geschrieben, dass er gerne 5-Sterne-Bewertungen auf Apple abgeben würde.
Aber?
Das ging nicht. Es ging nur 4 Sterne. Ich glaube, die versuchen uns absichtlich klein zu halten.
Ist Shadowbanning. Okay. Ja. Das kann nicht sein.
Aber er meinte, es hätten mehrere seiner Listener Group, der hat wahrscheinlich so eine Gruppe von Leuten, die alle immer am Hörer sind, an den Endgeräten, wenn Lambert Kalambra Jazz wieder online ist.
Ja.
Das hätten sie sich da ausgetauscht, dass das irgendwie nicht möglich gewesen wäre. Wollen wir Apple mal eine Nachricht schreiben und fragen, was da eigentlich los ist?
Aber hier ist er.
Haben die Angst vor dem Jazz? Die fürchten den Jazz?
Also ich kann hier 5 Sterne geben.
The lack of boundaries? They fear the lack of boundaries?
Also ja, wirklich. Scheußlich, warum? Also bei mir geht's. Also ich habe uns jetzt gerade 5 Sterne gegeben.
Ja, was ein gutes Beispiel ist für alle unsere Hörer.
Ja.
Randa an die 5-Sterne-Bewertung. Ja. Und wir werden da nochmal nachforschen.
Ja.
Genau, dann sagen wir bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl. Haut rein. Ciao, ciao mit swingenden Grüßen.
Bye, bye.
Ciao.